Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schön, euch zu sehen, schön, hier zu sein. Vielen Dank, Thorsten, für die Begrüßung und auch für die Worte über Simon Petrus. Und falls ich manchmal eine Formulierung gebrauchen werde, die Thorsten eben verwendet hat, dann ist das Absicht. Das ist dann nach dem alten Satz des Pestalozzi, die Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik. Ja? Dann werden wir Dinge einfach nochmal hören und nochmal versuchen, in unsere Herzen zu massieren. Ich möchte gerne nachdenken öffentlich über Simon Petrus. Und manchmal denke ich, man könnte innerlich sagen, Mensch Peter. Wenn man das alles mitkriegt, wie die Heilige Schrift ihn uns schildert, als so ein Mensch, das ist ein Mensch. Also keiner in der Heiligen Schrift kann, glaube ich, mehr verleugnen, dass er Mensch ist. Man möchte sagen, Mensch Peter, aber manchmal auch so, Mensch Peter, das muss doch nun auch nicht sein, das gibt es doch nicht. Der Jünger heißt eigentlich Simon. Er wird von Jesus aramäisch Kepha genannt, das heißt Felsen. Und dann Paulus nennt ihn dann Kephas, so ein bisschen gräzisierend. Und dann nennen wir ihn auch Petros, griechisch. Das hat nichts mit dem Schafskäse zu tun, wurde mir nochmal erklärt, der heißt Patros. Ja. Streng genommen, also in meiner kleinen Holger-Welt, sagt Jesus zu Petrus, ey, Rocky. Denn es heißt ja Felsen, Rocky. Rocky, Petrus, Kepha ist eigentlich ein Spitzname, ein Ehrentitel, ein Gangname. Ja? So wie Horst die Maschine, sagt Jesus zu Simon, ey Kepha, du Fels oder auch du Kiesel. Das ist ganz, ganz offen an der Stelle. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Darauf haben wir eben schon gehört. Petrus bringt dieses Bekenntnis als der erste der Jünger, der diese Klarheit durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen hat und äußert das. Du bist der Maschiach, der Messias, du bist das. Und daraufhin sagt Jesus diese geheimnisvollen Worte, yo, auf dir will ich meine Gemeinde bauen, auf dir Simon, Kepha, Petrus, will ich meine Gemeinde bauen. Vermutlich nicht auf seinem Temperament. Nach meiner Überzeugung, auf diesem Bekenntnis, auf diesem messianischen Bekenntnis lässt sich Gemeinde Jesu bauen. Und auf diesem Bekenntnis wird Gemeinde wachsen. Und die Schlüssel zum Himmelreich, die da erwähnt werden, es gab Schlüssel zum Jerusalemer Tempel, die haben so adlige Hohepriester verwaltet. Der Schlüssel zum Himmelreich ist nicht an irgendein Adelsgeschlecht gebunden, auch nicht an jüdisches, sondern an das Bekenntnis zu Jesus Christus. Wer Jesus als den Messias bekennt von Herzen, dem stehen die Türen zum Himmelreich offen. Insofern ist tatsächlich Petrus ein echter, wichtiger Jünger, ein Promi-Jünger, ein VIP, ein very important Petrus. Very important Petrus. Er ist die populärste Gestalt neben Jesus und dem Apostel Paulus des Neuen Testamentes. Und ganz früh hat sich dann schon in der frühkatholischen Frömmigkeit dieses Jesusbild komplett begonnen zu lösen von den neutestamentlichen Wurzeln. Er wird zum katholisch-kulturellen Superstar. Sein Name oder sein Beiname ist so beliebt wie kaum ein anderer in der Christenheit. Peter eben. Petra. Pietro. Piero, Pierre, Piero, Pedro, Perez, Peer, Pet, Pit, Pitter, Peko, Petz, Piers, Petr, Piotr, Pietrik, Piotr, Petruschka, Peter und Butros. Und viele Namen mehr. Er ist tatsächlich der VIP. Und dabei haben wir gehört von Thorsten, dass es im Leben von Peter auf und ab geht. Er ist mütig, mutig und kühn, gleichzeitig ängstlich und an einigen Stellen aus heutiger Perspektive, mit der Bibel in der Hand natürlich, manchmal fast begriffsstutzig. Zwei Begebenheiten möchte ich mit uns anschauen heute Morgen und dazu springen wir in die Apostelgeschichte, Kapitel 10. Jetzt können wir das mal anmachen, bitte. Wir lesen dort von einem römischen Hauptmann namens Cornelius. Dieser Cornelius ist ein gottesfürchtiger Mann, er ist Römer, aber er betet zum Gott Israels. Er gibt Almosen, hält sich an die Regeln, aber kann niemals wahrscheinlich Jude werden. Aber dieser römische Hauptmann Cornelius hat eines Tages eine Vision. Ein Engel spricht zu ihm und dieser Engel sagt, du schick mal Leute aus in eine Nachbarstadt und hol mal einen Petrus, hol mal Peter her. Und dieser römische Hauptmann tut das tatsächlich. Er schickt Leute los, um Petrus zu ihm zu bitten. Während diese Leute, die Petrus holen sollen, unterwegs sind, hat Petrus, während er aufs Mittagessen wartet, auch eine Vision. Ist also auf dem Flachdach, wartet, dass unten seine Leute Mittagessen machen und plötzlich hat auch er eine Vision. Und jetzt lesen wir Apostelgeschichte 10, Vers 11. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leinernes Tuch, von vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, o nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Also er sagt damit, ich habe noch nie etwas gegessen, was die Kaschrut, was die jüdischen Reinheits- und Speisevorschriften verboten. Niemals. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und es geschah dreimal. Und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen in gen Himmel. Eine vollkommene kulturelle Überforderung des armen Peter. Was soll er denn damit anfangen? Alles, was er für richtig gehalten hat, wird ihm eigentlich geboten zu brechen. Und während er noch grübelt, er steht da, was war das denn, klingelt es an der Tür. Ja, also klingelt, klopft, raschelt, wie auch immer. Die Boten des Cornelius stehen vor der Tür und erkundigen sich nach ihm. Unser Meister Cornelius hat gesagt, wir sollen Petrus holen. Währenddessen, und er ist noch auf dem Flachdach, spricht der Heilige Geist zu ihm, da unten stehen drei Leute, nicht Juden, Heiden, geh mit ihnen mit. Vollkommen rätselhaft. Das heißt, er weiß diese Deutung der Vision nicht und während er noch wartet, bekommt er die Deutung. Das bedeutet, geh mit diesen Heiden mit, denn Gott hat das Heil auch für die Heiden geöffnet. Er geht zur Haustür, da bin ich, ihr sucht mich, ne? Ja, am nächsten Morgen geht er mit ihnen mit, kommt bei Cornelius an und der fällt natürlich gleich nieder. Von seiner heidnischen Frömmigkeit denkt er, Petrus sei etwas ganz, ganz Besonderes. Das muss Petrus erstmal verhindern. Er sagt, lass mal stecken, ich bin auch nur ein Mensch. Und dann erklärt Petrus diese ganzen Zusammenhänge, welche Vision er hatte, was dann passierte. Und Cornelius erzählt auch, was ihm passiert ist. Und das ist wirklich, wirklich geheimnisvoll. Und Petrus begreift plötzlich, dass er keinen Menschen meiden oder unrein nennen dürfe. Daher sei er überhaupt mit den Männern mitgegangen. Petrus ist baff. Gott redet auch zu den Heiden. Vers 34, sehen wir dort auch. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wen fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Wir haben diese Stelle schon oft gelesen. Und vielleicht merken wir gar nicht mehr, was da für Großes und große Dinge geschehen. In diesem Moment öffnet sich eigentlich das Tor des Heils für dich und mich, nämlich für die Goyim, für die Heiden, für die Nichtjuden. Goyim sind die Nichtjuden, wir übersetzen es mit Heiden. Die Barbaren nannten die Griechen, all die, die nicht richtig Griechisch sprechen konnten, Barbaren. Und wir eben sind Heiden und noch Barbaren dazu, und das ist dann noch schlimmer. Das Judentum hatte von Abraham her die Verheißung, dass in Israel alle Völker gesegnet sein sollten. Dennoch lehnten Juden die Mission ab, hielten die Grenzen um den Segen festgeschlossen. Der Segen gilt nur dem Volk Israel. Auch wenn Menschen wie Cornelius sich die Nähe Gottes wünschten, sie konnten trotzdem nicht Teil des Gottesvolkes werden. Nun aber ist klar, Gott sieht die Person nicht an. Das heißt, er schaut nicht darauf, ob jemand Jude ist oder nicht. Gott sagt, man dürfe keinen Menschen meiden oder unrein nennen. Keinen. Das gilt für uns heute auch. Egal, wo er herkommt, ein Mensch ist nicht unrein und wir sollen ihn nicht meiden. Wie fremd seine Sitten uns erscheinen, wie unangemessen wir sein Auftreten finden. Die einen finden wir viel zu laut. Wenn die sich in ihrer Muttersprache unterhalten, klingt das wie eine Gewalttat. Andere sind so verschlossen. Wir sind ja so verrückt. Da muss man ja nicht nur andere Länder sehen. Wir finden ja Bayern schon komisch und Sachsen. Und manchmal beginnt ja schon dieses Komischfinden an der Dorfgrenze. Ne, die aus dem Nachbardorf, die sind alle so ein bisschen, die reden auch anders. Wir sind so verrückt. Kein Mensch ist zu meiden oder unrein zu nennen. Mit der Erkenntnis, dass Jesus Christus für alle Menschen gekommen ist, beginnt die Geschichte der Heidenmission, die uns auch hier in Wiedenest erreicht hat. Das hat ein bisschen gedauert, aber sie hat uns erreicht, die Mission. Die Liebe Gottes ist globalisiert worden. Die ganze Welt soll erreicht werden von der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt. Da steht nicht die Brüderversammlung, da steht nicht die Baptisten, da steht noch nicht mal die Christen, sondern steht, so sehr hat Gott die Welt, die globale Welt geliebt, alle Menschen, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mensch, wie toll ist das, was Petrus da erlebt hat. Kehren wir zu Petrus und der Begegnung mit Cornelius zurück. Petrus verkündigt den Anwesenden, dass Gott sich ihnen in Jesus Christus genähert hat. Dass er sie unabhängig von ihren Taten und Werken gerecht, glücklich und befriedet machen will. Er verkündigt ihnen, dass Jesus ihnen ihre Sünden vergeben möchte, wenn sie nur auf Jesus vertrauen. Und jetzt diese anwesenden Nichtjuden, die glauben diesem Wort, die freuen sich, das Wort hat uns erreicht, sie loben Gott und sie beten in fremden Zungen. Auch das noch. Petrus denkt, das darf alles nicht wahr sein. Jetzt beten die in Zungen, das heißt, aus seiner Perspektive, das ist nicht mehr abzustreiten, dass die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben. Das gibt's doch nicht. Und Petrus sagt bei sich, also wenn man die nicht taufen dürfte, wen denn dann? Und er tauft sie. Er tauft Nichtjuden. Er öffnet die Gemeinschaft des Volkes Gottes für Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören. Und davon berichtet Petrus anschließend in Jerusalem vor dem Rat der Apostel. Wohin muss ich zielen? Ging, ne? Dort berichtet er, wenn nun Gott ihnen, den Heiden die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus. Wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Als die Ältesten in Jerusalem das hören, schwiegen sie still, schüttelten den Kopf, steht da nicht, aber sag ich, und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Petrus wird Zeuge der größten Öffnung des Volkes Israel, der Heilsgeschichte. So eine große Offenbarung. Es gibt keine Zulassungsbeschränkung. Jeder darf kommen. Jeder. Und hier könnte die Predigt enden. Wenn Petrus nicht Petrus wäre. Eben Mensch, so voll der Mensch. Petrus hat das, was er hier verkündigt hat und was er erlebt hat, nicht durchgehalten sein ganzes Leben lang. Die Wahrheit, die Petrus verkündigt hat und die er weiter verkündigen sollte, war größer als er selbst. Die Wahrheit, die Petrus hier empfangen hat, ist größer als das, was er leben konnte. Und manchmal denken wir ja, also ich auch, aber ihr auch, über einen Prediger, der hier vorne steht, naja, der soll das erstmal selber leben, was er sagt. Ne? Und du hast ja recht damit, wenn du das in deinem Herzen denkst. Das stimmt ja auch. Aber dennoch gilt, alles, was du, ob Prediger oder nicht, was du einem anderen Menschen über Jesus Christus erzählst, ist immer größer als das, was du davon leben kannst. Wenn es danach ginge, ob du das hundertprozentig leben kannst, was du anderen Menschen von Christus sagst, dann dürftest du und auch ich nie wieder den Mund aufmachen. Die Gottesdienste wären hier sehr viel kürzer. Wir dürften nie wieder den Mund öffnen. So auch bei Petrus. Petrus kann diese gewaltige Wahrheit, die er anderen erklärt hat, mit Sicht auf sein ganzes Leben nicht durchhalten. Er bleibt hinter seinem eigenen Anspruch, hinter seiner eigenen geistlichen Erkenntnis zurück. Dazu lesen wir Galater 2. Erstmal nur den ersten Vers, den wir dort sehen. Wir lesen in Galater 2. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt, sagt Paulus. Paulus sagt also, als Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Ich persönlich in meiner kleinen Übersetzung sage immer, sprang ich ihm ins Gesicht. Das steht da nicht, das weiß ich, aber es ist so ein Ausdruck dafür, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Es kommt zu einer echten Konfrontation. Was war passiert? Petrus war in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, lebte eine Zeit lang ganz vertraut mit der damaligen Gemeinde, mit den Menschen, mit den heidnischen Christen. Besuchte sie in den Häusern, aß und trank mit ihnen nach dem Grundsatz, kein Mensch ist zu meiden oder unrein zu nennen. Dann aber kamen einige Leute aus Jerusalem, vielleicht geschickt von dem dortigen Ältestenkreis. Und diese Gemeinde in Jerusalem sah das alles mit der Öffnung des Heils für die Juden sehr kritisch. Sie sagten, ja, man kann schon Christ sein, aber man muss auf jeden Fall weiter wie ein Jude leben. Diese judenchristlichen Brüder kamen aus Jerusalem, aus dem Kreis des Herrenbruders Jakobus, und Petrus beginnt sich zurückzuziehen. Da kommen also diese Autoritäten, diese wichtigen Menschen, die so ein bisschen eine andere Auffassung haben. Und Petrus wird zum Essen eingeladen und sagt, da ist es schlecht, ich wollte einen Rasen mähen oder so. Ja, oder ist gerade ungut, ich faste, du weißt, montags, donnerstags und so. 16 irgendwas fasten, geht nicht. Er beginnt Ausflüchte, er zieht sich zurück, immer mehr. Das griechische Wort, das wir hier finden, für das Wort heucheln, erinnert an die Haltung eines Hundes, der sich vor seinem Herrn wegduckt. Heuchelei entsteht immer, wenn ich eine Überzeugung verleugne. Heuchelei ist nicht Lüge. Heuchelei hat immer noch ein anderes Motiv. Ich heuchle, wenn ich eine Überzeugung verleugne, weil ich Angst habe vor einer höheren Autorität oder weil ich der gefallen möchte. Das ist Heuchelei. Das griechische Wort meint eben, sich weghündeln, wenn man so sich mental mindestens wegduckt. Und in manchen Firmen kann man das ja wirklich auch merken, wie Menschen sich klein machen vor anderen, ganz bewusst. Biblisches Heucheln meint immer, den Herrn aus Angst vor Menschen zu verleugnen. Meint immer, eine geistliche Überzeugung unter dem Druck, unter dem Gewicht von Menschen zu verleugnen. Und ich glaube, wir können das alle verstehen. Wer lehnt sich schon gerne gegen das scheinbar übermächtige Gewicht einer geistlichen Autorität auf? Wie viele Dinge sind in der Christenheit geschehen? Wie viele Dinge sind geschehen? Wie viele schändliche Vorgänge haben in der Gemeinde Raum gefunden, weil Brüder und Schwestern keine Möglichkeit sahen, in sich keine Kräfte fanden oder in diese Kräfte geraubt worden sind, sich dazu zu stellen, was sie glauben, was sie verstanden haben, was sie gesehen haben, was sie bezeugen müssen, was sie hätten öffentlich machen müssen. Was ist nicht alles Schlimmes geschehen? Weil Menschen die Kraft nicht gefunden haben, eben nicht zu heucheln. Petrus sieht die Autorität, sieht das Gewicht der Jerusalemer Gemeinde, vielleicht des Herrenbruders Jakobus, und er bricht ein. Nee, es gibt auch Grenzen, nee, bei aller Liebe. Wir wollen ja nicht übertreiben mit den Heiden. Und diese Heuchelei infiziert sogar andere. Denn es war immer ein Petrus, der sich jetzt weigerte, Gemeinschaft mit den Heiden, den Einwohnern von Antiochia zu haben. Das heißt, Petrus knickt ein, weil er auf andere schaut, und andere knicken ein, weil sie auf Petrus schauen. Und so zieht die Heuchelei sich fort. Jetzt aber kommt Paulus. Paulus will das nicht dulden. Der muss ja so ein richtiger Granatenkopf gewesen sein. Also, und ich möchte nicht mit Paulus aneinander geraten sein. Das muss ich ehrlich zugeben. Er sagt sich, Petrus hin oder her, Felsmann oder nicht, erster Christusbekenner, Augenzeuge des Auferstandenen, vollkommen wurscht. Hier geht's um die Wahrheit. Attacke. Vers 14. Als ich, sagt Paulus, als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas, Petrus, öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Jetzt wiederholt er sich, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Paulus entblößt ihn, stellt ihn bloß und sagt, Alter, was machst du denn? Wie kannst du denn jetzt plötzlich wieder auf Dinge hinweisen, durch die kein Mensch gerecht wird? Durch Gutsein, durch Halten von Reinheitsgeboten. Das saß. Paulus weist Petrus zurecht. Paul wäscht Peter den Kopf. Und das Schöne ist, wenn ich das richtig verstehe, sieht Petrus im Folgenden seinen Fehler ein. Es gibt in Apostelgeschichte 15 dann eine große Zusammenkunft, da werden Dinge geklärt, dem Apostelkonzil. Und dort verteidigt Petrus dann Paulus und sagt, nee, was der sagt, da hat er einfach recht mit. Petrus sieht seinen Fehler ein. Und das ist ja das Schöne an Petrus. Er scheint eine ehrliche Haut zu sein, so schildert ihn die Heilige Schrift. Petrus ist in der Lage, Fehler einzugestehen. Petrus ist kleiner als die Wahrheit, die er empfängt. Und du bist das auch. Und ich bin das auch. Er hat große Erkenntnisse, aber er zieht sie nicht immer durch. Er erlebt Hochzeiten, also hoch. Hochzeiten. Den Fischzug mit Jesus, die Verklärung Jesu, wie wir gehört haben, sein Messiasbekenntnis, seine Vision für die Heiden und erlebt Niederlagen. Die peinliche Weigerung, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Die noch peinlichere Aktion, als er darum bittet, als Jesus ihm das dann erklärt, dass er überall gewaschen werden will. Die Füße und die Hände und hier und da. Das ist doch alles. Der erlebt hohe Dinge und niedrige Dinge, peinliche Dinge, für die er sich hinterher schämt. Sag mal, habt ihr das auch? Dass ihr Dinge in eurem Glaubensleben habt, für die ihr hinterher sagt, nee. Also ich erzähle mal, wir sind ja unter uns. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin und, glaube ich, 2 Akkorde Gitarre spielen konnte, habe ich auch eine arme Gemeinde malträtiert mit Hilfe eines anderen Jugendkreises, die wir neue Lieder gelernt hatten und dachten, wenn wir die ständig singen, ja, dann bricht die Erweckung aus. Ne? Und dann waren die älteren Geschwister, die waren echte, das waren verdiente Brüder und Schwestern, die ihr Leben lang Jesus treu gewesen waren. Und die haben in aller Demut den Blödsinn mitgemacht, wie wir sie da genötigt haben. Wirklich einfältigste Lieder mit schlechtem Gitarrenspiel. Ah, das ist mir peinlich. Ja? Habe ich auch noch nie erzählt, glaube ich. Es ist eben. Aber habt ihr auch so Dinge, wo ihr denkt, oh, was habe ich da gemacht? Das ist ja furchtbar. Petrus ist ein Mensch. Mensch Peter. Wir haben doch auch nicht alles umgesetzt, was wir einmal verstanden haben, oder? Wo schlummern in uns denn geistliche oder auch nur geistige Erkenntnisse, die wir bisher nicht gelebt haben? Oder wo gibt es in unserem Glaubensleben Erkenntnisse geistlicher Art, die wir schon gelebt haben, die wir in unserem Leben aber nicht mehr praktizieren? Ich finde es ehrlich gesagt ganz schwierig in Bezug auf mich, in Bezug auf uns, von Aufs und Abs zu sprechen. Denn um das beurteilen zu können, bräuchten wir die perspektivlose Perspektive Gottes. Und die haben wir nicht. Das heißt, wenn ich heute meine, mein Leben beurteilen zu können, behaupte ich ja, dass ich heute in der Wahrheit bin. Das sehe ich aber schon übermorgen wieder anders. Das ist schwierig und trotzdem, auf jeden Fall, eins ist sicher, wir verändern uns ständig. Auch das, was wir verstanden zu haben meinen, unterliegt einem Wandel. Unsere Erkenntnisse sind veränderbar, verändern sich im Lauf der Jahre. Was wir noch vor einigen Jahren für zwingend hielten, sehen wir heute manchmal anders. Es gab doch Themen, da hättest du mit Stühlen werfen können vor lauter Erregung, oder? Und heutzutage denkt man, oh ja. Jeder, wie er will. Was vor einiger Zeit für uns ein randständiges Thema, Nebenthema war, rückt uns heute plötzlich in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit, wird vielleicht sogar entscheidend wichtig. Das ist ja nicht immer so, dass wir in der Erkenntnis und Weisheit fortschreiten, als ob es immer weitergeht, sondern wir machen ja Schleifen, Kreise. Hin und her, hoch und runter, links, rechts, mal zu viel, mal zu wenig. Mal übertreiben wir das, dann sagen wir, so geht's aber nicht, dann übertreiben wir was anderes. So passiert's doch, oder? Manchmal vergessen wir den alten Segen und entdecken den neuen Irrtum. In der Nachfolge geht's manchmal echt im Kreis. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eins nicht aus dem Blick verlieren bei all unseren Kreisgeschichten, nämlich das Zentrum, Jesus. Egal, wie wir uns kreiselnd durch unser Leben bewegen, dass eins doch bitte feststeht, Jesus, das Zentrum des Glaubens. Niemand von uns kann den Segen Gottes festhalten und konservieren in einem geistlichen Kühlschrank. Petrus konnte das auch nicht. Petrus musste bitter erkennen, an einem gewissen Punkt, da ist jemand, Paul, der noch nicht mal Jünger Jesu war, der ihn sogar verfolgt hat, die Gemeinde. Und dieser Paul überflügelt mich in meiner geistlichen Erkenntnis. Ich werde quasi aufs Altengleis gestellt. Und so ein bisschen haben wir das auch schon erlebt, oder? Dass Jüngere uns überholen oder dass später Hinzugekommene plötzlich wichtiger werden als wir selbst. In einer Arbeitsgruppe, in einem Gemeindegremium, in einer Band, in was auch immer. Auch in dieser Weise ist Peter einer von uns. Wir haben erlebt, dass unsere Nachfolge schon anders war, an manchen Stellen feuriger, heißer, leidenschaftlicher, leidensbereiter. An welchen Stellen denkst du denn, wäre es schön, wieder umzukehren zu etwas, was du verlassen hast? Wo ist dir dein altes Ich ein Vorbild? Aber an welchen Punkten musst du über deine Vergangenheit sagen, oh Mann, da war ich aber ganz schön eng, eingeschränkt, lieblos und rechthaberisch. Aber auch, wo war ich nachlässig, unverantwortlich und habe das Gewicht mancher Fragen total unterschätzt? Lasst uns doch bitte eins sein, nämlich dankbar sein für das, was Gott uns heute, nicht gestern, nicht morgen, was Gott uns heute in der Nachfolge Jesu wichtig macht. Lasst uns dankbar sein, dass wir jetzt Jesus folgen wollen. Dass er uns dieses Wollen geschenkt hat in der Kraft seines Heiligen Geistes, der Leben schafft, wo nur Tod war. Lasst uns dankbar sein. Und lasst uns Buße tun, das heißt umkehren an den Stellen, an denen wir merken, dass wir Dinge verlassen haben, die gut waren. Jakobus sagt uns, denn wir alle verfehlen uns mannigfaltig. Wir machen Fehler, total normal. Petrus macht auch Fehler. Ein letzter Gedanke.
Es geht um Folgendes, noch am Ende dieses Miteinander-Nachdenkens. Man könnte einen relativen Trost daraus empfinden, dass wir sagen, na guck mal, Petrus war auch nicht besser als ich. Und das ist ein Trost, ja, ja, unbedingt. Das Evangelium hat aber mehr für uns bereit als einen relativen Trost, der uns vergleicht und sagt, der ist auch nicht besser. Und dieser Trost ist die Versöhnung. Versöhnung heißt, ich lasse mich innerlich mit Frieden beschenken. Ich lasse mich versöhnen mit Christus. Christus hat mich versöhnt mit Gott. Nun habe ich den Auftrag, mich zu versöhnen mit meinen Mitmenschen und nicht zuletzt mit mir selbst. Ich darf Frieden haben über die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Sie waren nicht richtig. Aber ich darf mich befrieden lassen von Jesus Christus für die Dinge, die schlecht gelaufen sind. Ich darf mich auch versöhnen lassen mit den Dingen, die richtig gut gelaufen sind und die mich dann wieder zu einem hochmütigen Esel an anderer Stelle gemacht haben. Das ist das Geheimnis des Evangeliums, nämlich die Versöhnung. Bei Jesus bleiben heißt zu lernen, sich versöhnen zu lassen. Versöhnen zu lassen. Und das Geheimnis der Versöhnung lernen wir, indem wir üben, bei allem hoch und runter, links und rechts, auf Christus zu schauen. Immer wieder. Immer wieder. Und wenn wir mal wieder scheitern, ja, okay, aber ich werde noch viel scheitern in meinem Leben, aber ich möchte gerne bei Christus scheitern. In Christus scheitern. Und vielleicht gibt es am Ende nur eine wichtige Frage. Vielleicht bleibt am Ende vielleicht nur die bittersüße Frage Jesu an Petrus stehen. Hast du mich lieb? Die Frage lautet nicht, hast du theologische Erkenntnis? Die Frage lautet nicht, hast du alles richtig umgesetzt? Sondern es heißt nur, hast du mich lieb? Und wer in seinem Herzen schaut, dass bei dieser Frage allein das Herz ein bisschen zu kitzeln beginnt, der darf wissen, ja, er hat Jesus lieb. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.